Es gibt ein altes Lied, das heißt, hast du dich dem Herrn ergeben, dann fängt auch dein Wachstum an. Sobald Leben da ist, wie wir es hier gerade bei der kleinen Ruth gesehen haben, die es vor 2 Jahren noch nicht gab, als ich hier war, aber jetzt läuft sie schon fast. Wenn Leben da ist, dann wächst es. Und ich könnte jetzt heute Morgen über viele Schriftstellen sprechen, um dieses Thema zu entfalten. Ich möchte es aber anhand des Epheserbriefes tun. Wer eine Bibel dabei hat, ein Neues Testament, würde schon fast genügen. Der darf mit mir aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Im geistlichen Leben wachsen ist unser Thema heute Morgen. Und da schreibt Paulus, wir lesen nur einen Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Es gab einen chinesischen Christen, der hat einmal den Epheserbrief ausgelegt. Er hieß Ni To Sheng, aber wir kennen ihn besser unter dem Namen Watchman Ni. Und vielleicht hat jemand noch dieses alte Büchlein, heute gibt's das immer noch, aber mit einem anderen Buchumschlag. Und er hat den Epheserbrief in 3 Teile gegliedert. Sitze, wandle, stehe, dargestellt durch diese Streichholzmännchen hier. Sitze, wandle, stehe. Und das hat ganz entscheidend mit unserem geistlichen Wachstum zu tun. Wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir verstehen, was es heißt, zu sitzen, zu wandeln und zu stehen. Der Markus hat sehr originell eingeleitet mit der Zeder auf dem Libanon. Aber wir sind jetzt im Epheserbrief und fangen an mit dem ersten Gedanken, sitze. Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser nicht mit dem, was wir als Christen tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Das ist ein großer Unterschied. Viele unserer Predigten, auch meiner Predigten, haben zum großen Teil damit zu tun, was wir tun sollen. Noch mehr beten und noch mehr spenden und noch mehr helfen und noch mehr lieben. Es fehlt ja überall. Alles kann noch besser werden. Aber Paulus beginnt nicht mit dem, was wir tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Um das zu verstehen, müssen wir für einen Augenblick ins Alte Testament gehen. Ihr habt schon gemerkt, ich bin niemand, der die Leute in der Bibel umeinander jagt. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hat der Prediger in einer Predigt die Leute 55 Bibelstellen aufschlagen lassen. Das würde ich nicht mal in der Jungscharstunde machen, sondern ne, wenn eine Bibelstelle Licht gibt auf das Thema, dann sollten wir sie lesen. Und so möchte ich gerne mit euch lesen, lasst aber den Finger im Epheserbrief oder das Lesezeichen. 5. Mose 7, das müssen wir verstehen, denn hier wird auf wunderbare Weise erklärt, was alttestamentlicher Segen war. 5. Mose Kapitel 7, die Verse 11 bis 16a. Da sagt Gott zu seinem Volk Israel, das war eine andere Heilszeit, ein anderer Bund, der alte Bund, der unter Bedingungen stand, nicht der Bund der Gnade. Und da sagt Gott durch Mose, so sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten. Das macht jetzt hier meine Bibel ganz alleine, weil die auf meinem Laptop liegt. So, die muss ich ein bisschen anders legen. So, jetzt nochmal. Vers 11. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, da sehen wir, ein Bund mit Bedingungen, Israel musste gehorchen, dann wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und jetzt Achtung, jetzt wird entfaltet, was alttestamentlicher Segen war. Er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen, die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most, dein Öl, den Wurf deiner Rinder, den Zuwachs deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Achtung, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, das heißt mehr als alle Völker. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Das erste Merkmal alttestamentlichen Segens war Fruchtbarkeit. Viel Land, viel Vieh, viele Kinder. Jetzt sagt ihr, Moment mal, das gibt's doch heute auch noch. Einige von euch haben ein Stückchen Land, 300-400 Quadratmeter und ein Häuschen drauf. Einige haben Vieh, Zwergkaninchen, Meerschweinchen und solche Sachen. Und einige haben Kinder, die haben wir ja gerade gesehen und sind zum Teil noch unter uns. Ja, aber man sagt doch nicht heute, oh, der hat ein Grundstück, das muss ein Christ sein. Der hat Vieh, das ist bestimmt ein Christ. Der hat Kinder, hundertprozentig ist das ein Christ. Nichtchristen haben doch das alles auch. Das ist doch heute kein Kennzeichen mehr, dass jemand gesegnet ist. Oder dass er ein Christ ist. Aber damals im Alten Bund, wenn er im Bund mit Gott war, dann versprach Gott Fruchtbarkeit. Er versprach Gesundheit, Vers 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern wird sie auf alle deine Hasser bringen. Gesundheit war ein Kennzeichen alttestamentlichen Segens. Nun erfreuen sich von uns auch relativ viele einer noch guten Gesundheit, nehme ich mal an. Ja, relative Gesundheit haben viele von uns. Kerngesund ist keiner mehr von uns. Wenn hier jemand meint, er sei kerngesund, war er nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Kerngesund ist keiner mehr, aber viele erfreuen sich relativer Gesundheit und Sieg über die Feinde, Vers 16a, und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir gibt. Seht ihr, das war auf klassische Weise zusammengefasst, alttestamentlicher Segen. Und nehmen wir mal Hiob. Hiob war so ein alttestamentlicher Gläubiger. Wir finden das bei ihm. Er hatte große Fruchtbarkeit, viele große Viehherden, 10 Kinder. Er war gesund, er hatte Sieg über die Feinde, er hatte Gunst beim Volk, er war im Stadtrat seiner Stadt, er saß im Tor, heißt es im Buch Hiob. Aber jetzt lernen wir ein ganz entscheidendes Merkmal dieses alttestamentlichen Segens kennen. Der war nur geliehen, das war nur ein Darlehen. Ein Darlehen, das kann zurückgefordert werden. Ich möchte behaupten, das wird zurückgefordert werden. Selten, dass mal ein Darlehen geschenkt wird, private Darlehen vielleicht. Aber die Bank, wenn du zur Bank gehst und holst ein Darlehen, weil du eine Wohnung kaufen willst, ein Haus bauen willst, eine Firma gründen willst, die geben dir das Geld, wenn deine Bonität stimmt, aber die verlangen es zurück mit Zinsen und Zinseszinsen. Das wissen alle von uns, die schon mal so eine Finanzierung gehabt haben. Ja, das ist nur geliehen. Es wird zurückgefordert. Und nehmen wir Hiob, ich weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, aber der hat mich irgendwie an Hiob erinnert hier, diese Gestalt. Schaut, Hiob, da kommen eines Tages die sogenannten Hiobsbotschaften und er verliert seine ganze Fruchtbarkeit. Seine Herden werden geraubt, seine Kinder sterben an einem Tag, alle 10. Keiner von uns kann ermessen, was Hiob an Verlust erlebt hat. Er verliert auch seine Gesundheit. Er sitzt in der Asche und schabt seine Geschwüre mit einer Scherbe. Roche Libi legt gerade das Buch Hiob aus in Bibelstunden. Schon über 30 Bibelstunden hat er über das Buch Hiob gemacht. Und ich habe sie zum Teil über YouTube verfolgt. Und er geht davon aus, dass Hiob an der Pest gelitten hat. An einer Art von Pest. Er hat viele Belege dafür gegeben, auf jeden Fall eine furchtbare Krankheit, sehr schlimme Schmerzen, physisch und psychisch. Er verliert seine Gesundheit, was immer es war, und er verliert auch die Gunst denn die sogenannten Hiobs, Tröster, diese Leidigen, die ihn dann trösten wollen, in Anführungsstriche, die haben ihm ja nur zugesetzt und immer nur wollten sie seine verborgene Sünde rauskitzeln. Solche Seelsorger kenne ich auch, die immer nur im Kopf haben, dass bei jemand Sünde sein könnte. Ist ja auch manchmal, weiß ich, aber das darf man nicht übertreiben. Gott jagt sie am Ende davon, dass sie Schuhe und Strümpfe verloren haben. Er jagt sie davon. Aber seht, Hiob hat den ganzen alttestamentlichen Segen verloren. Und zunächst hat er vorbildlich reagiert. Sein Ausspruch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, ist in die gesamte Weltliteratur eingegangen. Das kennen die Buddhisten in Japan. Die kennen den Ausspruch von Hiob, weil er so außergewöhnlich war. Er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Er sagt nicht, der Teufel hat's genommen. Er sagt, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gelobt. Zunächst reagiert er vorbildlich. Aber ihr Lieben, so ist das oft, wenn jemand schweren Verlust erlebt hat. Er ist am Anfang getragen von der Anteilnahme und von den Gebeten der Leute um ihn herum, der Verwandten, der Geschwister. Bitte vergesst die Leidtragenden nicht 3 oder 6 Monate später. Dann fallen sie oft in ein tiefes Loch, wenn sie den Verlust erst richtig realisiert haben, dass der geliebte Mensch nie mehr wiederkommt. Vergesst sie dann nicht. Und so war es auch bei Hiob. Der fiel in ein ganz tiefes Loch. Wir würden heute sagen, in eine Depression. Der hat den Tag seiner Geburt verflucht. Aber er hat niemals Gott angeklagt. Das hat er nicht gemacht. Er hat geklagt, er hat Fragen gestellt, aber er hat Gott nicht angeklagt. Er hat seinen ganzen Schmerz rausgeklagt und das war sicher für seine seelische Gesundheit und Genesung gut. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, dann erst brach so ein neutestamentlicher Strahl in seine Dunkelheit, in seine Finsternis. Und dann ruft er aus, aber eines weiß ich, und wenn es mir noch so dreckig geht, ich rede mit meiner Übersetzung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich gehe oft über Friedhöfe. Wisst ihr, wie oft dieses Wort auf Grabsteinen steht? Und da kann man davon ausgehen, da ist ein Gläubiger beerdigt worden, wenn das Wort auf den Grabsteinen steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und jetzt haben wir den alttestamentlichen Segen kennengelernt. Wir haben gesehen, wie Hiob reich gesegnet war, wie aber dieser Segen Schritt für Schritt wieder genommen wurde von ihm. Und das kann auch in unserem Leben sein. Keiner von uns wird das so wie Hiob erleben. Aber es kann sein, dass Gott auch uns ein Stück von dem alttestamentlichen Segen wieder genommen hat. Der Hauptwendepunkt zwischen dem alttestamentlichen und dem geistlichen Segen in himmlischen Gütern, von dem Paulus hier schreibt, das war am Kreuz von Golgatha. Jetzt müsst ihr bitte gut mitdenken. Unser Herr Jesus war ein Jude. Er war auch aus dem Volk, aus dem Hiob kam. Er war ein Jude. Und als er am Kreuz hing, war er überhaupt nicht gesegnet. Er hatte keine Fruchtbarkeit, weder Land, noch Vieh, noch Kinder. Er hatte keine Gesundheit. Er war geschlagen mit unserer Krankheit. Und er hatte auch keinen Sieg über die Feinde, scheinbar, denn die haben ihn ja dahin genagelt und wollten ihn zu Tode bringen, die Römer, die Juden. Also, wenn man ungesegnet ist, was ist denn das Gegenteil von Segen? Fluch. Und die Bibel sagt, verflucht ist der, der am Holz hängt. Jesus wurde am Kreuz für uns der Ungesegnete, der Verfluchte. Er nahm die Sünde und die Folgen der Sünde alles auf sich und das Symbol des Fluches sind Dornen. Dornen. Darum die Dornenkrone auf dem Haupt. Nicht zufällig. Als Symbol, dass er den Fluch des Gesetzes getragen hat dort am Kreuz. Und dann bringt er den größtmöglichen Segen in diese Welt, den es gibt, Und den beschreibe ich mit diesen Worten: die Erlösung durch sein Blut. Die Erlösung durch sein Blut ist der größtmögliche Segen, den ein Mensch hier auf dieser Erde bekommen kann. Jetzt machen wir noch einen letzten Schritt. Schön, dass ihr so aufmerksam mitgeht. Der Jude Paulus, auch Paulus war ein Jude, wie Hiob, wie Jesus. Er schreibt den Epheserbrief 61 nach Christus von Rom aus, wo er gefangen gehalten wird. Es ist noch nicht die letzte Gefangenschaft, die ihn dann wahrscheinlich in den Märtyrertod geführt hat. Er kam danach nochmal frei, wie wir wissen. Aber auch Paulus hatte keinen alttestamentlichen Segen. Er ist ein Jude aus dem Stamm Benjamin, aus dem ersten Stamm, das einen König hervorgebracht hat, Saul, nachdem er benannt war. Auch er hatte keine Fruchtbarkeit, kein Land, kein Vieh, keine Kinder. Auch er hatte keine Gesundheit mehr, nur noch relativ. Er hatte mindestens dieses Augenleiden. Er schreibt schon mit so großen Buchstaben. Vielleicht, wenn dieser Dorn, den Stachel, der Pfahl doch irgendetwas mit einer Krankheit zu tun gehabt haben sollte, können wir ja nicht ganz ausschließen. Er war nicht mehr gesund. Und auch er hatte keinen Sieg über die Feinde. Sie haben ihn ja festgehalten. Er wusste nicht, was mit ihm geschehen würde. Ihr seht, auch Paulus hat keinen alttestamentlichen Segen, als er da in Rom gefangen gehalten wird. Und dann beginnt er seinen Brief an die Epheser mit diesen Worten, die wir eben gelesen haben. Und jetzt leuchten sie uns hoffentlich viel heller auf. Er sagt: gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder alttestamentlichen Segnung. Vielmehr, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann entfaltet Paulus in den folgenden Versen, was alttestamentlicher Segen ist, von wegen. Was geistlicher Segen in Christus ist. Ich muss euch mal gerade meine Bibel zeigen. Hier dieser Abschnitt, ja, der ist ein bisschen bunt, wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte, ne? Wenn ihr die schon mal gesehen habt. Und unsere Bibeln, die müssen aussehen wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus. Jede Entdeckung eingetragen. Das ist nicht die Bibel Entheiligen, wenn man sie so verwendet. Hier macht Paulus den längsten Satz der antiken Literatur. Die alte Elberfelder, der sogenannte Urtext, Augenzwinker, die haben tatsächlich diesen Abschnitt mit einem langen Satz wiedergegeben. Die alte Elberfelder. Ich habe hier die revidierte. Diese Spitzbuben haben einen Punkt dazwischen gesetzt, ja, der da gar nicht steht im Urtext. Aber es ist ein langer Satz. Paulus macht sonst nicht so lange Sätze. Wenn wir Kinder zuhören, die noch in der Schule sind, macht ja nicht solche langen Sätze im Deutschaufsatz. Die Lehrerin, die macht lauter rote Schlangenlinien drunter, ja? Dafür gibt's Punkt und Komma. Aber warum macht er hier so einen langen Satz? Weil er zeigen will, was geistlicher Segen in der Himmelswelt in Christus ist. Schaut mal, ihr habt im Kopf, was alttestamentlicher Segen war. Ich behaupte nicht, dass die alttestamentlichen Gläubigen nicht auch den Segen der Gemeinschaft mit Gott genossen haben. Doch, doch, das hatten die auch. Aber trotzdem haben wir eben gelesen, wie alttestamentlicher Segen beschrieben wurde in 5. Mose. Jetzt vergleicht mal. In ihm, erwählt, vor Grundlegung der Welt, in Christus, erwählt, die Gemeinde, die Braut. Gott wollte seinem Sohn eine Braut geben. Und da hat er schon vor Grundlegung der Welt festgelegt, die Gemeinde wird die Braut seines Sohnes. Vor Grundlegung der Welt. Israel ist erst in dieser Zeit erwählt. Die Gemeinde vor Grundlegung der Welt. In ihm vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott wollte nicht nur einen Sohn haben, sondern viele Söhne. Biblisch gesprochen sind auch die Schwestern Söhne, ja? Es gibt nur Brüder und Brüderinnen. Nein, es gibt auch Brüder und Schwestern. Aber hier, Sohnschaft ist so ein Begriff im Neuen Testament. Vorherbestimmt zur Sohnschaft. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm, immer in Christus, haben wir ein Erbteil erlangt. Kinder sind immer auch Erben. Wir erben den Himmel. Den kann man nicht verdienen. Wir erben ihn. Und in ihm haben wir den Heiligen Geist als Unterpfand bekommen. Als Unterpfand. Manche verstehen dieses Wort Unterpfand schlecht oder schwer. Und ich habe da mal eine nette Geschichte gehört, die hängt mit eurer Vergangenheit zusammen, als es noch eine sogenannte DDR gab. Da war eine Familie in Westdeutschland, die hatten Bekannte hier in Ostdeutschland und sie haben ihnen zu Weihnachten immer Päckchen geschickt und haben gefragt, was braucht ihr denn am meisten? Und dann haben die geschrieben, Kinderschuhe brauchen wir, Kinderschuhe. Dann haben sie ein Päckchen geschickt mit Kinderschuhe und das kam nicht an. Warum? Der Grenzbeamte, der hatte auch Kinder, die brauchten auch Schuhe, ja, oder ich weiß nicht, wo sie geblieben sind, sie kamen nicht an. Hat er noch ein Päckchen geschickt, wieder Kinderschuhe rein, kamen nicht an. Und dann hatte er eine intelligente Idee. Im nächsten Päckchen hat er nur einen Schuh reingetan. Der ging durch. Mit einem Schuh konnte der Grenzmensch da nichts anfangen, ja. Den hat er durchgehen lassen. Dann haben sie geschrieben, der eine Schuh ist angekommen. Unterpfand ist da, ja. Und dann hat er den anderen nachgeschickt, der ging auch durch. War klug, oder? Naja, also ihr seht, und Gott hat uns schon als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, der innere Mensch ist schon erneuert, der äußere noch nicht. Da flackern noch manchmal die Zündkerzen und wie bei einer alten Karosserie, ja, oder die Stoßdämpfer wollen nicht mehr so richtig, braucht man manchmal neues Hüftgelenk und solche Sachen. Aber der Innere ist schon erneuert. Der Äußere, der wird auch eines Tages erneuert. Dann kriegen wir einen neuen Leib. Schaut mal, das ist geistlicher Segen in der Himmelswelt in Christus. Und das hat Hiob verstanden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, den Segen, den nimmt mir keiner weg. Den muss ich nie mehr hergeben. Der deutsche Liederdichter Paul Gerhardt hat im 30-jährigen Krieg 3 seiner 4 Kinder verloren. Nacheinander. Und musste sie beerdigen. Und dann wird ihm ein Lied geschenkt. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Merkt ihr, Paul Gerhardt hat dieselbe Wahrheit verstanden. Irdischen Segen, seine Kinder, musste er wieder hergeben. Aber dass ihm nur noch ein Sohn blieb. Aber geistlichen Segen in der Himmelswelt, den nimmt uns niemand. Da kann man sogar in der Führerscheinprüfung durchgefallen sein. Das wünsche ich aber niemand, ja. Da kann man auf einem OP-Tisch liegen und hat trotzdem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Noch einmal, damit ihr es auf einen Blick habt, das ist der alttestamentliche Segen. So beschrieben in 5. Mose 7. Hier der geistliche Segen in himmlischen Gütern. Wir freuen uns, wenn Gott uns auch Fruchtbarkeit, Gesundheit und Sieg über die Feinde gibt, Gunst bei dem Volk. Aber das kann er wieder nehmen. Das kann er nehmen. Auch Gunst beim Volk. Wir haben noch keine Verfolgung in Deutschland, aber nicht mehr weit weg von Verfolgung. Vorstufe von Verfolgung ist schon da. Ja? Und das wird er uns aber nicht wegnehmen. Auch in Zeiten der Verfolgung nicht. So, das war eine lange Einleitung, das gebe ich zu. Aber ich werde die Zeit im Blick haben. Wir werden ganz normal zur normalen Zeit schließen. Jetzt muss ich endlich auf das Sitzen zu sprechen kommen. Ich habe gesagt, geistliches Wachstum hat entscheidend damit zu tun, dass wir verstehen, was Sitzen bedeutet. Schaut, Paulus fährt im Epheserbrief fort und sagt, der Herr Jesus Christus, der hat das Erlösungswerk vollbracht am Kreuz, ist in den Himmel zurückgeschritten und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Wann setzt man sich normalerweise? Wenn man eine Arbeit vollbracht hat. Wisst ihr, dass weder in der Stiftshütte noch im Tempel eine Sitzgelegenheit vorhanden war? Da gab es weder einen Stuhl, noch ein Sofa, noch ein Kanapee oder Couch oder wie wir die Dinge alle nennen. Nichts. Die Priester, die dort Dienst taten, die mussten die ganze Zeit rennen und schwitzen und opfern und sich vorwärts und rückwärts überschlagen. Keine Sitzgelegenheit. Da war die Erlösung noch nicht vollbracht. Aber der Herr Jesus, nachdem er am Kreuz sich aufgeschwungen, heißt es im Lied, da hat er sich gesetzt zur Rechten Gottes. Wir sehen ihn nur einmal stehen, als Stephanus gesteinigt wurde. Da ist er nicht sitzen geblieben. Da steht er. Aber sonst, er hat sich gesetzt, heißt, das Erlösungswerk ist vollbracht. Und jetzt fährt Paulus fort im Epheserbrief, das müssen wir lesen, Kapitel 2, Vers 4. Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Jetzt kommt's, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Wir als Gläubige, wir sitzen. Ihr Lieben, das muss man verstanden haben. Christsein beginnt mit Sitzen. Man hört auf zu arbeiten. Ich werde oft gefragt, Herr Block, sagen Sie mir mit einem Satz, was ist ein Christ? Dann antworte ich, ich habe eine Definition. Ein Christ ist ein Mensch, der nicht mehr für seine Erlösung arbeitet. Punkt. Habt ihr das verstanden? Hat das jeder aufgenommen? Christen sind Menschen, die arbeiten nicht mehr für ihre Erlösung. Alle anderen, auch hier in Sachsen, die arbeiten, die meisten unbewusst, die arbeiten für ihre Erlösung. Manche ganz bewusst. Eine große Kirche, die römisch-katholische, die bei euch hier nicht so stark vertreten ist wie in Westdeutschland, aber die lehrt das ganz offiziell. Du musst glauben, aber auch Werke tun. Sonst kannst du nicht in den Himmel. Du musst arbeiten. Du musst beten. Du musst opfern. Du musst Wallfahrten machen. Du musst dies und das Messen lesen lassen. Und so weiter. Und Protestanten machen das manchmal in einer anderen Form auch. Und Leute, die in keiner Kirche sind, viele arbeiten trotzdem in irgendeiner Weise für ihre Erlösung. Viele unbewusst. Und Christen haben verstanden, ein anderer hat ein für alle Mal für unsere Erlösung gearbeitet und genug getan und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und hat uns da hineingenommen. Christsein beginnt mit Ruhen am Kreuz. Man kommt zum Kreuz und hört auf mit aller Werkerei und weiß, man kann Gott gar nichts bringen. Alle unsere Werke, selbst die besten und frömmsten und edelsten, sind noch mit der Sünde der Selbstsucht befleckt. Gott kann keines unserer Werke überhaupt annehmen. Und wenn wir unser Leben als Märtyrer in den Tod geben würden, es würde nicht ausreichen. Aber Jesus hat sein Leben als Märtyrer in den Tod gegeben. Er hat ein für allemal die Erlösung vollbracht und wir sitzen. Christsein, geistliches Leben beginnt, indem wir uns setzen und nicht mehr für unsere Erlösung arbeiten, sondern in der Gnade ruhen. Und schaut, das Ruhen in Christus ist wichtiger als das Tun für Christus. Ruhen in Christus müssen wir alle lernen. Das müssen wir lernen, in ihm zu ruhen. Denn es kann ein Tag kommen, es kann eine Zeit kommen, wo wir wegen Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit gar nichts mehr für den Herrn tun können. Und dann fallen wir oft in ein Loch, weil wir so aufs Tun fixiert waren. Sondern ruhen in ihm. Ihr kennt alle das Lied. Auf dem Lamm zappelt meine Seele. Nein, die zappelt nicht, die ruht auf dem Lamm. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Da sind wir zur Ruhe gekommen. Und aus der Gemeinschaft mit ihm wollen wir dienen. Ich habe noch einen Gedanken vom Watchman Nee, den kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Den halte ich für so genial. Ich staune über diesen Mann, welches Licht er geschenkt bekommen hat von Gott. Ja, ich bin kein Watchman Nee-Jünger, müsst ihr nicht denken. Solche habe ich mal kennengelernt. Wisst ihr, wie die drauf waren? Für die gab's nur noch Watchman Nee. Und alles andere war Dreck in ihren Augen. Wirklich, so waren die drauf. Bitte, lass uns niemals einen Autor, einen Prediger, ein Diener Gottes über die anderen erheben und die anderen verachten deswegen. Das ist ungeistlich. Das haben die Korinther gemacht. Paulus, Apollos und so weiter. Das wollen wir nicht. Die gehören alle uns, die in der Kirchengeschichte von Gott gebraucht wurden. Ob ein Luther oder ein Calvin, ob ein Wesley oder ein Whitfield, die gehören alle uns. Die sind der Gemeinde Jesu zum Segen gegeben. Also Watchman Nee, der hat entdeckt, dass in der Bibel steht, dass Gott ja die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Das ist für manche auch ein Problem, für mich nicht. Ich weiß, Gott hätte die Erde auch in 6 Millisekunden schaffen können, wenn er gewollt hätte. Aber er hat 6 Tage gebraucht. Also der Mensch, Adam, wurde in der 2. Hälfte des 6. Tages geschaffen. Folglich war der 1. Tag, den Adam hier auf dieser Erde verbrachte, ein Ruhetag. Der 7. Tag, ein Sabbat, Shabbat, Hebräisch. Das heißt, er musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Ich rede menschlich. Ich stelle mir das vor, Adam, der wachte auf am nächsten Morgen und dann ging der zum Schuppen, wollte den Rasenmäher holen und mal richtig loslegen da. Und Gott hat gesagt, Adam, heute ist Ruhetag. Stell den Krempel wieder in den Schuppen. Heute wird nicht gearbeitet. Der wollte die ganzen Früchte ernten. Gott hat gesagt, nix. Heute wird geruht. Der musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Ist euch schon mal aufgefallen? So, und jetzt kommt ein Satz von Watchman Nee. Der ist wirklich kongenial. Da sagt er, Gott arbeitete, bevor er ruhte. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. An dem Satz buchstabiere ich schon 41,5 Jahre lang. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. Und darum beginne ich meinen Tag mit Ruhen. Wenn ich aufgewacht bin, mache ich mich kurz frisch und dann setze ich mich wieder über der aufgeschlagenen Bibel und in der Gemeinschaft mit dem Herrn und hüte meinen Weinberg. Ruhen, nicht sofort in die Arbeit reinstürzen. Ich weiß, hier sind junge Muttis unter uns. Natürlich muss man zuerst das Kind versorgen, wenn es klein ist und noch nicht warten kann und so. Ja, alles mit Maß und Ziel. Aber dann würde ich die nächste Gelegenheit nutzen und die Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen. Die Bibel zeigt uns zuerst Sammlung, dann Sendung. Zuerst Ruhen, dann Tun. Zuerst Stille, dann Aktivität. Zuerst Maria sein. Und dann Martha sein. Übrigens, heute beginnt nach der Bibel eine neue Woche. Die Schul- und Arbeitswoche beginnt für viele morgen. Aber heute beginnt eine neue Woche. Schaut mal, wie ihr die neue Woche begonnen habt. Ihr habt euch alle gesetzt. Nur ich muss jetzt arbeiten, ja? Aber ihr habt euch alle gesetzt. Besser kann man eine Woche nicht beginnen, als sich zu setzen und auf das zu schauen, was der Herr getan hat. Deswegen werden wir nachher das Brot brechen. Besser kann man eine Woche nicht beginnen. Wir leben in einem Land, wo wir einen gesetzlichen Feiertag haben, können wir Gott nur für danken, dass auch noch der 1. Tag der Woche ist. Ja, ganz, ganz biblisch. Wir können die Woche so beginnen. So, in den 3 Kapiteln des Epheserbriefs beschreibt Paulus, was es heißt zu sitzen. Wir haben das jetzt kurz angeschaut. Ab Kapitel 4 spricht er nicht mehr vom Sitzen, sondern nur noch vom Wandeln. Mit anderen Worten, wer sich gesetzt hat in Christus, wer die Erlösung angenommen hat, wer zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken, der soll wandeln. Das sind jetzt keine Gesetzeswerke, das sind Glaubenswerke, die wir aus der Gemeinschaft mit ihm tun, weil wir ihn lieben, weil wir ihm dienen wollen. Wir machen noch nicht einen Krankenbesuch und denken, so, jetzt mache ich heute mal einen Krankenbesuch. Und dann wird Gott einen Haken machen und wird sehen, ich habe diese Woche was getan. Ja, so ein Denken wäre ja krank bis zum geht nicht mehr. Nein, wir machen das, weil wir den Herrn lieben und weil wir die Geschwister lieben. Darum machen wir den Krankenbesuch. Schaut mal, 5-mal redet Paulus vom Wandel. Wir lesen es, Kapitel 4, Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Würdig der Berufung. Wir leben hier auf dieser Erde, aber wir sind berufen, mit Gott den Himmel zu teilen. Davon soll unser Wandel hier auf der Erde geprägt sein. Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen. Das werde ich gleich erklären auf der nächsten Folie. Wandel in der Liebe, Wandel als Kinder des Lichts, nicht in der Finsternis, und Wandel als Weise, die die Zeit auskaufen. Fünfmal spricht er vom Wandel. Und das hat auch mit unserem geistlichen Wachstum zu tun. Wenn wir uns gesetzt haben, wenn wir die Erlösung ergriffen haben für uns persönlich, dann können wir wandeln, dann sollen wir wandeln, dann müssen wir wandeln. Wenn man sitzen bleibt auf der Hefe, wird man nicht wachsen. Aber je mehr ein Kind seine Muskeln einsetzt, wie meine kleine Enkelin mit 6 Monaten, die jetzt schon stehen will, ja, und ihre Beinmuskeln, och, die spannt sie an, ja. Jetzt, sie will ja auch bald laufen lernen. Das weiß sie noch nicht, aber das wird sicher bald passieren. Und so wollen wir auch unsere geistlichen Muskeln einsetzen, dann funktioniert unser Körper. Wir alle wissen, wenn wir schon mal im Krankenhaus waren nach einer Operation, wie schnell die Muskeln erschlaffen, wie man sogar wieder laufen lernen muss und die ganzen Muskeln wieder aufbauen muss. Wenn sie nicht gebraucht werden, erschlaffen sie. Und so auch geistlicher Wandel. Wir wollen leben mit dem Herrn, für den Herrn. Ich sagte, ich erkläre diesen Kontrast zu den heidnischen Nationen. Paulus baut den Kontrast so auf, er sagt, wir wandeln als Christen nicht mehr so, sondern so. Und das macht er ganz wunderbar. Er sagt, wir wandeln nicht in der Finsternis wie die Heiden, die Gott nicht kennen, die verfinstert sind am Verstand. Dagegen erneuern wir uns. Wir legen immer wieder ab im Umkleideraum der Liebe Gottes. Wir legen ab bestimmte Dinge, die nicht zu einem Leben mit Gott passen, und werden Nachahmer Gottes. Achtet mal hier auf diese Kontrastworte, dagegen, sondern. Wir wandeln nicht in der Finsternis, sondern im Licht. Wir wandeln, haben nicht mal mehr Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wollen weise wandeln und die Zeit auskaufen. Wir lassen uns nicht voll Wein, Bier, Schnaps, Spirituosen laufen, sondern wollen voll Geistes werden. Ich staune jedes Mal, mit welcher Selbstverständlichkeit Paulus das hier gegenüberstellt und sagt, wir betrinken uns nicht, wir berauschen uns nicht, sondern wir wollen voll Geistes werden. Mit anderen Worten, es ist unserem Herrn nicht genug, dass wir schlechte Dinge lassen, ist nicht genug, sondern er will, dass wir an die Stelle der schlechten Dinge Gutes setzen. Das ist unser Wandel. Wir setzen Gutes entgegen. Und hier habe ich eine Folie, die könnt ihr jetzt so schnell nicht abschreiben. Aber Benjamin, du kannst die ganze Präsentation haben. Ja, du schreibst hier schon wie ein Weltmeister. Der Griffel glüht schon mehr oder weniger. Das habe ich aus einem Teenager-Bibelkurs, den wir mit unseren Kindern durchgearbeitet haben vor 15 Jahren, habe ich das herausgezogen. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Hast du das selber nicht gesehen? Aber manchmal braucht man Hilfe von außen, ja? Schaut, Paulus spricht über den Wandel und nennt immer die Dinge, die wir ablegen sollen, nennt die Dinge, die wir stattdessen anziehen sollen und gibt sogar immer eine Begründung dafür, warum wir das tun sollen. Glaubt ihr, er ist da in seiner Wohnung in Rom hin und her gegangen und hat sich das mühsam ausgedacht, wie er das hier in den Brief kriegt? Das ist ein Beweis der Inspiration der Bibel, ein innerer Beweis. Da kannst du so dicke Bücher über Inspiration lesen. Ich habe solche Bücher in meinem Bücherregal. Aber lies lieber die Bibel selbst, da wirst du sehen, das hat Paulus nicht ausgedacht. Das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Gott hat ihm das geschenkt. Wir nehmen nur die beiden oberen aus Zeitgründen. Unwahrheit ablegen, wir wollen uns doch nicht belügen. Wahrheit anziehen, warum? Weil wir untereinander Glieder sind. Wir legen den Zorn ab, ziehen kontrollierten Ärger an, weil wir sonst dem Teufel Raum geben. Da kann es Verwundete und Tote geben, wenn Zorn unkontrolliert laufen gelassen wird. Thomas Lange, den ich ja schon lange kenne und eng mit ihm zusammenarbeite, der nächste Woche zu euch kommt, der hat ein gutes Buch über Zorn geschrieben. Das liegt da auf dem Tisch. Ja? Wenn jemand mit Zorn zu kämpfen hat, soll er ruhig mal lesen. Ihr seht, so baut Paulus den Wandel auf. Und wo er über den Wandel in der Finsternis spricht, da wird Paulus sehr konkret. Da wird er sehr konkret. Da nennt er 2 Dinge, 2 Bereiche, wo sich offenbar auch der Wandel der Christen ganz schnell in Finsternis abspielen kann. Ihr habt ja den Epheserbrief vor euch. Wir können nicht den ganzen Brief heute Morgen lesen, das ist ja klar. Aber wenn ihr mal Kapitel 5, Vers 3 mit mir lest, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Er nennt zwei Bereiche, Habsucht und Unzucht. Habsucht ist die Sünde, die nach William MacDonald nie bekannt wird. William MacDonald hat 60 Jahre lang Sündenbekenntnisse gehört von anderen Gläubigen, die in seiner Gegenwart Sünden ans Licht gebracht haben. Er sagt, nie war einer dabei, der Habsucht bekannt hat. Warum nicht? Weil wir das Sparsamkeit nennen. Nicht ganz. Nichts gegen eine gesunde Sparsamkeit und Vorsorge. Dagegen ist die Bibel nicht. Habsucht ist genau definiert. Wenn man Dinge macht, die krumm sind, illegale Dinge, Betrug. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit dem Krebsgeschwür unserer Gesellschaft, Schwarzarbeit? Schwarzarbeit ist nach der Bibel Sünde. Schwarzarbeit ist nicht, wenn du deinem Nachbarn hilfst, deinen Verwandten, denen kannst du helfen, Tag und Nacht. Du kannst sogar Geld dafür verlangen. Du kannst einen Stundenlohn vereinbaren, du kannst eine pauschale Summe verarbeiten, aber dann musst du die bei deiner Steuererklärung angeben. Da gibt es bestimmte Freibeträge, ich bin kein Steuerberater, ich weiß das aber, da gibt es Freibeträge und wenn du da drunter bist, kannst du das hinzuverdienen und wenn du drüber bist, dann musst du dafür Steuern bezahlen. So ist das. Da kannst du nicht sagen, ach, die in Dresden und die erst in Berlin, die schmeißen die Milliarden raus, da brauche ich doch nicht hier meine paar hundert oder paar tausend Euro, will ich doch nicht sparen, die streiche ich ein. Schwarzarbeit ist Sünde. Das geht nicht. Ich gehe durch ein Wohngebiet, in diesem Fall ein russlanddeutsches Wohngebiet. Ihr habt auch Russlanddeutsche hier in Ostdeutschland, aber wir haben natürlich viel mehr. Im Raum Bielefeld die höchste Dichte an russlanddeutschen Gemeinden auf der ganzen Welt, ja. Da gehe ich durch ein Wohngebiet und staune über die Häuser, die da gebaut worden sind. Alles neue Häuser, Prachtbauten dabei. Und auf einmal sagt der Bruder, der mit mir geht, ja, aber hier ist kein Haus ohne Schwarzarbeit gebaut worden. Sag ich, was sagst du da? Ich bin stehen geblieben auf der Straße. Was sagst du da? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr Lieben, Schwarzarbeit ist Sünde. Das dürfen wir nicht. Wenn wir betrügen den Staat und die Bibel sagt, Steuer dem Steuer gebührt und Zoll dem Zoll gebührt. Ich bin oft zum Dienst in der Schweiz. Ich nehme Bücher mit, diesen Büchertisch nehme ich mit in die Schweiz. Wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Ich muss schon Tage vorher das beim Zoll anmelden. Ich kann die Bücher nicht in die Schweiz reinschmuggeln. Das ist kein kommunistisches Land. Entweder ich lasse sie zu Hause oder wenn ich sie mitnehme, dann muss ich das anmelden. Dann muss ich dafür Mehrwertsteuer bezahlen an den armen Schweizer Staat, ja, dass die noch 2,4% Mehrwertsteuer da haben von den Büchern. Ja, das muss ich machen, sonst betrüge ich. Schwarzarbeit, ich will nicht so genau gucken, nicht, dass hier jemand rote Ohren kriegt. Ja? Aber wenn du merkst, da hast du in der Vergangenheit, da warst du zu großzügig, bring das in Ordnung. Meistens kommt dann hinterher so ein altes Mütterchen und sagt, Bruder, ich habe da noch so eine Putzstelle und ich verdiene noch 100 Euro im Monat. Ja, sage ich, Mütterchen, das darfst du. Aber dann sitzen manchmal Unternehmer in der Versammlung, so habe ich es erlebt. Gibt es ein Problem? Nee. Also da sitzen Unternehmer in der Versammlung und dann haben die 20 Angestellte auf 450 Euro Basis angemeldet und in Wirklichkeit kriegen die 3000 Euro bar auf die Hand, jeden Monat. So kam einer zu mir und sagte, so ist das bei mir. Das meine ich, ja. Illegale Computerprogramme, kommt ein Nachbar und sieht hier auf meinem Rechner das Programm Acrobat, nicht den Reader, der ist kostenfrei, aber das Programm, Es hat über 300 Euro gekostet. Das brauche ich aus bestimmten Gründen. Ich habe das gekauft. Da sagte er, bist du denn bekloppt? Was hättest du doch von mir kriegen können? Schwupp, wäre das auf deiner Festplatte gewesen. Dann habe ich ihm geantwortet, hör mal, du kennst mich doch jetzt schon. Du weißt, ich bin ein Christ und ich möchte vor Gott und vor Menschen mit gutem Gewissen leben. Und wenn dieses Programm eine Lizenz hat, dann muss man es kaufen, sonst betrügt man, sonst wandelt man in der Finsternis, dann ist man habsüchtig. Ich lasse es bei diesen beiden Beispielen. Ich glaube, wir haben das alle verstanden. Es gab einen Spötter, einen Aufklärungsphilosophen, den Namen kennen wir alle und da ist er auch abgebildet, das war Voltaire in Frankreich. Der hat sich die Christen seiner Zeit mal genau unter die Lupe genommen und dann hat er einen Satz gesagt, der muss uns allen die Schamröte ins Gesicht treiben. Dann hat er gesagt, wenn es ums Geld geht, haben sie alle dieselbe Religion. Diese hier. Außerhalb von Baden-Württemberg nennt man das schwäbisches Schwimmen. Man sagt, die Schwaben würden so schwimmen. Oh, hoffentlich habe ich jetzt niemand beleidigt. Ja, ich liebe die Schwaben. Aber guck mal, diesen bitterbösen Satz von Voltaire, den müssen wir mit unserem Leben widerlegen. Im Blick auf Umgang mit Geld sollte bei keinem von uns irgendwelche Unregelmäßigkeiten sein. Weder bei Steuererklärungen noch bei Versicherungsanträgen, BAföG und all diese Sachen. Keine krummen Sachen. Im Lichtwandel. Sonst sind wir habsüchtig. Und der zweite Bereich, ich will ihn nur noch erwähnen, wir schließen in wenigen Augenblicken. Unzucht. Wir alle wissen, die wird älter als 12 Jahre sind. Auf keinem Gebiet ist es dem Teufel gelungen, die gute Gabe Gottes so gründlich in den Schmutz zu ziehen, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Ist ihm auf keinem Gebiet so gelungen. Und wir alle haben auf dem Gebiet schon versagt. Manche mehr, manche weniger, aber wir alle haben schon versagt. In Gedanken, in Taten. Wir haben versagt, wir wissen das. Und trotzdem, ich klage niemand an, keine Sorge. Ich möchte nur sagen, wir dürfen uns nicht an einem Wandel in Unzucht gewöhnen. Das geht nicht. Wir sind Menschen, wir können von einem Fehler übereilt werden, wir können stolpern, wir können fallen, dann wollen wir wieder aufstehen und weitergehen und wollen das von dem Herrn bereinigen. Ob es eine Augensünde war oder eine Tatsünde, wir wollen uns nicht an einen Wandel in der Finsternis gewöhnen. Vor kurzem hörte ich einen Satz, ich weiß nicht, von wem er stammt. Er ist nicht von mir, hat jemand zitiert, hat aber die Quelle nicht genannt. Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich immer bei deiner Sünde. Du alter Lügner, du alter Hurer, du alter Habsüchtiger. Er ruft dich immer bei deiner Sünde. Gott kennt zwar deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Gott kennt unsere Sünden, auch die verborgenen, aber er ruft uns bei unserem Namen. Paulus wusste, wenn wir in dieser gefallenen Welt wandeln wollen, Christusgemäß, dann brauchen wir ein Vorbild, wir brauchen einen Orientierungspunkt. Ihr macht demnächst eine Wanderung, hat der Markus vorhin angekündigt, ich weiß nicht, wie weit die gehen wird, aber ich erinnere mich an Wanderungen, da sind wir zu einem Aussichtsturm gelaufen. Und es war sehr hilfreich zu sehen, oh, der kommt immer näher, immer näher. Wenn die Wanderung länger war, 12, 13 Kilometer oder so, dann hat man sich gefreut, da ist das Ziel. Bald sind wir da, das schaffen wir, da halten wir durch. Und so brauchen wir einen Orientierungspunkt in dieser Welt. Und schaut mal, was Paulus macht. Ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr lieben Schriftgelehrten, ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus hier im Epheserbrief keinen einzigen alttestamentlichen Heiligen nennt? Macht er nicht. Er stellt uns 4-mal Christus, Christus, Christus und noch einmal Christus vor Augen. Keinen alttestamentlichen Heiligen. Im Römerbrief, spricht er von Abraham, von David. In anderen Briefen tut er das, im Epheserbrief nicht. Nichts soll von Christus, dem Haupt der Gemeinde, ablenken. Und er sagt, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. So wie Gott in Christus euch vergeben hat, so wollen wir einander vergeben, haben wir gestern Nachmittag gehört. Wie Christus uns geliebt hat, so wollen wir einander lieben. Und wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wollen wir Ehemänner lernen, unsere Frauen zu lieben. Viermal Christus. Und dann fasst er den Wandel eines Christen mit einem einzigen Vers zusammen. In Kapitel 5, Vers 14 sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Er ist dein Orientierungspunkt. Ich habe die ersten 15 Jahre meines Glaubenslebens mit der Lutherbibel verbracht. Und Luther hat großartig übersetzt für die wenigen Möglichkeiten, die er damals hatte. Ganz schlechte Lexika und so. Er hat grandios übersetzt, aber hier hat er einen Schnitzer gemacht. Hier übersetzt Luther, und der Christus wird dich erleuchten. Das führt in eine falsche Richtung. Die Epheser waren schon längst erleuchtet. Die waren schon längst wiedergeborene Christen. Nein, der Christus wird dich nicht erleuchten, er wird dir leuchten. Mit anderen Worten, sagt Paulus hier, nicht Mose leuchtet uns mit dem alttestamentlichen Gesetz. Nicht die katholischen und orthodoxen Heiligen leuchten uns mit ihren guten Werken. Nicht mal Mutter Teresa leuchtet uns, sondern Christus leuchtet uns. Er ist unser Orientierungspunkt. Wir ruhen in ihm. Wir wandeln in ihm, wir richten uns aus auf ihn. Das will er sagen, der Christus wird dir leuchten. Und das Letzte nenne ich nur noch, stehe, sitze. Unser geistliches Leben hat damit zu tun, dass wir verstanden haben, wir arbeiten nicht mehr für unsere Erlösung, sondern wir wandeln und wir stehen. Sitze in der vollbrachten Erlösung. Wandle im praktischen Gehorsam, setze in kleinen Schritten des Gehorsams um, was du gelernt hast in deiner Bibel, durch Predigten, in Gesprächen, durch Bücher. Wir haben viele Möglichkeiten zu lernen. Wandle im praktischen Gehorsam und stehe gegenüber dem Feind. Epheser 6, Vers 14. So steht nun, ein Imperativ, steht. Darum sitze, wandle, stehe. Und dann beschreibt Paulus das mit dem Bild der geistlichen Waffenrüstung. Das werde ich euch jetzt ersparen. Darüber wird sehr oft gepredigt. Kommt in jeder dritten Jungscharstunde dran, weil das die Jungs so lieben, ja. Hier so eine Waffenrüstung. Oder wenn ihr mal sehen wollt, wie das in Natur ausgesehen hat, ein römischer Legionär, der war so optimal geschützt. Das waren Kampfpanzer auf zwei Beinen. So sind die vorgerückt. So haben die ganze Welt erobert. Und Paulus nimmt das, dieses martialische Bild, nimmt Paulus und zeigt daran, dass wir eine geistliche Waffenrüstung haben, mit der wir stehen können. Darüber soll ein anderer predigen. Das will ich nicht machen. Ich will schließen mit einem geistlichen Vierzeiler. Die ersten beiden kennt ihr schon. Die habe ich auch gestern erwähnt. Danken schützt vor Wanken, das stimmt. Loben zieht nach oben, das stimmt auch. Denkt an die Botschaft vom Adler gestern. Zweifel sind vom Teufel und Siegen kommt nicht vom Liegen. Paulus spricht von Sitzen, von Wandeln und von Stehen, aber vom Liegen und auf allen Vieren rumkriechen hat er nicht gesprochen. Aber seien wir ehrlich, manchmal kriechen wir auch, manchmal bewegen wir uns robbend vorwärts auf allen Vieren, weil wir gefallen sind. Und lass das meine letzten Worte sein in dieser Predigt heute Morgen. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist, ob alles in Ordnung ist in deinem geistlichen Leben, ob du dich freust, ob du dich am Wachsen bist oder ob du mehr kriechend und robbend hier reingekommen bist, geschlichen bist. Geistlich gesehen, dann steh wieder auf, steh wieder auf. Wenn die Kinder laufen lernen, wie die kleine Ruth, die fallen auch mal hin, die stolpern und zack, liegen sie im Dreck. Hast du schon einmal einen Vater gesehen, der dann gesagt hat, ach, du lernst ja das Laufen nie, wir tragen dich für den Rest deines Lebens. Das macht man nicht. Man stellt sie wieder hin, klopft sie aus, wenn sie schmutzig geworden sind, und bald haben sie den Bogen raus. Und es ist Gottes größte Freude, uns, seine gefallenen Kinder, wieder aufzuheben, wenn wir gefallen sind. Und deswegen, Siegen kommt nicht vom Liegen. Bleib nicht liegen. Steh wieder auf und wandle im Gehorsam des Glaubens.